weil es ein Riesengeschäft ist, an dem vom Bauern bis zum Politiker alle verdienen. Also laut der Drogenbekämpfungsbehörde der UNO wurden 2011 Opiate im Wert von 2,4 Milliarden Dollar exportiert. Das sind 15% des afghanischen Bruttoinlandprodukts. Ein großer Teil der afghanischen Bauern verdienen ihr Geld damit. Die Pflanze ist robust, sie ist einfach anzubauen, sie braucht wenig Wasser. Und viele Bauern haben eben auch keine Alternativen. Also 30 Jahre Krieg haben das Land und die Wirtschaft zerstört. Und da bleibt das Opium eben als Gold des Landes.
Wenn wir nun versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen, wer pflanzt in Afghanistan Opium an und wo genau?
Also zuerst einmal, wo die größten Anbaugebiete liegen, im Süden, in Helmand, in Kandahar. Also dort, wo auch die Taliban die stärkste Kontrolle haben, dann gibt es Gebiete entlang der pakistanischen Grenze. In den letzten Jahren wurde der Anbau auf ganz viele andere Provinzen ausgedehnt. Das hat vor allem mit der Verschlechterung der Sicherheitslage zu tun. Wer baut Opium an? Kleinbauern, Großbauern. In einer Provinz in Nangarhar beispielsweise, wo ich war, die liegt an der pakistanischen Grenze. Da haben viele Bauern im unmittelbaren Einflussbereich der Regierung kein Opium angebaut, aber dann eben in den Gebieten weiter oben, weiter weg der Einflussnahme der Regierung, der Polizei, haben sie Opium angebaut, weil sie damit eben ein x-faches verdienen, also circa 11-mal mehr als mit Weizen.
Und Sie haben gesagt, dass auch und hauptsächlich in Taliban-Gebieten der Opiumanbau floriere. Und die Taliban, die haben ja früher es nicht toleriert, wenn Opium angebaut wurde. Als sie herrschten, da war der Opiumanbau verboten. Warum ist das heute anders?
Die Taliban haben im Jahr 2000 ein komplettes Opiumverbot erlassen. Und damit fiel dann die weltweite Produktion um 3/4. Und das war eben ökonomisch gesehen extrem geschickt der Taliban. Das heißt, die Jahre zuvor haben sie den Opiumanbau nicht unterbunden. Als sie dann dieses Verbot erlassen haben, stiegen die Opiumpreise. Die Taliban hatten Opium gehortet, weil es eine Rekordernte gab das Jahr zuvor. Und damit wurden einige extrem reich. Also was sie da propagierten unter dem Namen des Islams und weil es nicht islamisch sei, das war eigentlich im Grunde genommen eine wirtschaftliche Strategie der Taliban. Und somit, heute sieht man diesen Anbau wieder, also Opium ist auch heute für die Taliban immer noch eine wichtige Einnahmequelle, mit anderen Einnahmen natürlich aus dem Schmuggel. Das ist nicht eine große Abweichung der Strategie, die sie früher hatten, als sie noch regierten.
Also muss man heute auch sagen, dass der Opiumanbau letztlich auch den Konflikt innerhalb von Afghanistan ein Stück weit finanziert?
Absolut, absolut. Und zwar nicht nur die Taliban, sondern eben auch die diversen Kriegsfürsten, die man sieht, die einen ganz großen Einfluss und eine ganz große Kontrolle über diesen Opiumhandel haben.
Nun sind es aber auch die Bauern, die verdienen, die keine anderen Möglichkeiten haben, als Opium anzupflanzen. Aber fällt denn der Gewinn tatsächlich auch bei den Bauern an? Da gibt es doch viele Zwischenhändler, da gibt es Verarbeiter, da gibt es Schmuggler. Wie sieht das genau aus? Wer verdient daran?
Ich denke, man muss das noch sehr viel weiter fassen. Der Gewinn wird vor allem im Ausland gemacht. Nur knapp 5% wird in Afghanistan verdient von afghanischen Politikern, von Großgrundbesitzern, von Schmugglern und von Bauern. Und in Kabul habe ich den Chef der Drogenbekämpfungsbehörde Jean-Luc Lemayeux getroffen und er fasste das so zusammen: bei einem Profit von $100 verdienen die Taliban ca. $10, die Bauern 20, aber wo gehen dann die 70 restlichen Dollars hin? Und da sprach er eben von einem Nexus zwischen korrupten Politikern und Händlern, die alle auch noch ihr Geld abzweigen und ihren Teil verdienen.
Und während Ihrer Reise durch Afghanistan, konnten Sie da mit Bauern, mit Händlern, mit Zwischenhändlern, konnten Sie mit solchen Leuten sprechen?
Absolut. Also in Jalalabad, in Nangarhar, habe ich Bauern getroffen. Die sagten eben, sie bauten Schlafmohn an in entlegenen Gebieten, wo die Regierung nicht hinkommt. Und in Jalalabad war ich auch im Gefängnis. Da habe ich zwei kleine Schmuggler getroffen. Die haben mehr als 10 Jahre Haft bekommen. Sie sagten, sie hätten mit dem Schmuggel begonnen aus Armut, weil sie einfach keine andere Arbeit gefunden hätten. Sie schmuggelten das Heroin in den Iran. Einer holte auch das Opium bei den Bauern ab, brachte es in Verarbeitungslabore in den Stammesgebieten an der pakistanischen Grenze. Im Schmuggel dann verdienten sie ca. $200-300 pro Kilo Heroin. Und in Kabul habe ich in einem Gefängnis dann noch einen ganz großen Fisch des Drogenhandels getroffen. Bei ihm wurden 400 Kilogramm Heroin gefunden. Er sah sich selbst aber als Opfer. Also er sagte, er habe die Armen unterstützt, er sei ein guter Muslim, er habe alles Geld in Afghanistan investiert und eigentlich müsste man ihm eine Medaille geben, aber die Amerikaner hätten einfach gewollt, dass er ins Gefängnis geht. Also da wurde mir auch klar, dass Drogenanbau in Afghanistan und Drogenhandel in Afghanistan ist nicht viel anders als der Handel eben mit Weizen oder mit Schuhen oder mit Pfirsichen. Es ist wirklich ein Wirtschaftszweig, der aufgrund der Wirtschaftslage und der Zerstörung des Landes in ganz vielen Gebieten einfach akzeptiert ist.
Und ein wenig anders sieht ja da die Optik der ausländischen Truppen aus, die in Afghanistan stationiert sind. Sie, die NATO-Staaten, wollten ja den Mohnanbau eigentlich hart bekämpfen. Also haben Sie immer wieder gesagt, jetzt steht der Abzug der ausländischen Truppen vor der Tür und gleichzeitig werden in Afghanistan Rekordernten verzeichnet. Warum ist denn das so?
Weil die Opiumbekämpfung eben nur immer halbherzig betrieben wurde, auch von den NATO-Truppen. Also es gab zum Beispiel Ansätze, Schlafmohn durch Rosen zu ersetzen oder durch Baumwolle. Aber all diese Alternativen bringen nie dasselbe Geld wie die Einnahmen aus dem Opium. Es fehlt an Infrastruktur, es fehlt an Vertriebssystemen und das ist eben genau ganz anders mit dem Opium. Also beim Opium, da kommen die Händler, sie bringen die Samen, sie holen das Opium wieder ab. Also das ist ein geschlossener Kreislauf, von dem die Bauern hier profitieren können. Ein weiteres Hindernis der Bekämpfung der Opiumproduktion bei den NATO-Truppen, das ist dieser Nexus zwischen Kriegsfürsten, Regierung und NATO-Truppen. Also der Opiumhandel wird zu einem großen Teil kontrolliert von den Kriegsfürsten. Diese sitzen aber auch in der Regierung von Hamid Karzai und mit dieser Regierung arbeiten die NATO-Truppen wieder zusammen. Und die NATO-Truppen arbeiten auch direkt mit diesen Kriegsfürsten zusammen, um eben Informationen zu bekommen, um die Taliban zu bekämpfen. Das heißt, das ist eine sehr unheilige Allianz, die eben die Drogenbekämpfung extrem schwierig macht. Und wenn man jetzt sieht, in einem Jahr, Ende 2014, werden die NATO-Truppen abziehen. Und was man jetzt sieht, ist, sie wollen möglichst schnell aus dem Land raus und sie haben eigentlich überhaupt kein Interesse mehr daran, die Drogen oder den Anbau der Drogen zu bekämpfen.
Und unterdessen ist es ja auch schon die afghanische Polizei, die den Opiumanbau bekämpfen soll. Was tut denn sie?
Sie zerstört Felder, aber das ist eine extrem gefährliche Angelegenheit. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 100 Polizisten um. Sie wurden in die Luft gesprengt, sie fuhren auf selbstgebaute Bomben auf, sie wurden erschossen. Und das bedeutet natürlich, dass die Polizisten diese Felder nicht eigentlich zerstören wollen. Also ich war da selbst dabei bei einer solchen Zerstörungstour in Nangarhar und die Zerstörung war bereits einen Monat verspätet. Die Polizisten wollten dann eigentlich auch gar nicht wirklich hin. Sie haben mich dann aber mitgenommen. Sie wussten ganz genau, wo diese Felder waren. Es waren ganz, ganz kleine Felder, zum Teil in Innenhöfen, zum Teil innerhalb von Weizenfeldern, also eingebettet in Weizenfelder. Sie haben dann drei kleine Felder zerstört und dann kamen sie zu mir und sagten, reicht das jetzt? Und dann wurde mir klar eigentlich, dass das war jetzt einfach eine Show, nicht? Das war eine Show, die für mich da aufgesetzt wurde, aber natürlich wollen die eigentlich diese Felder gar nicht zerstören.
Sieht also so aus, als ob der Kampf gegen den Opiumanbau auch unter der afghanischen Polizei nicht sehr wirkungsvoll wäre.
Absolut. Und das hat auch mit Korruption zu tun. Das heißt, reiche Bauern bestechen die Polizei und die Regierung, dass sie ihre Felder stehen lassen, während dann kleinere Bauern bestraft werden oder als so Vorzeigeexemplar herhalten müssen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Politiker auch wissen, dass viele Bauern keine Alternativen haben, um ihre Familien zu ernähren. Das heißt, wenn sie diese Felder zerstören, das bedeutet, dass sie dann auch politisch in Gefahr laufen, nicht mehr gewählt zu werden oder nicht mehr akzeptiert zu sein. Das heißt, wenn man überhaupt diese Produktion, diese Opiumproduktion effizient bekämpfen will, dann bräuchte es eine Art Sozialpakt, es bräuchte einen sehr viel ganzheitlicheren Ansatz, also im Sinne von, wir offerieren euch Infrastruktur und Spitäler und ihr stoppt dann den Anbau. Und das habe ich auch gesehen in Nangarhar, da erzählten einige Bauern davon, dass ihnen versprochen wurde, dass man ihnen ein Bewässerungssystem baut, wenn sie keinen Schlafmohn mehr anpflanzten. Sie haben das dann getan für ein Jahr, sie haben keinen Schlafmohn angebaut, aber der Kanal wurde nicht gebaut und im nächsten Jahr pflanzen sie wieder Mohn an. Also das heißt, wenn diese Versprechen, und da ist eben eine sehr große Resignation da auch bei den Bauern, wenn diese Versprechen der Regierung und der NATO-Truppen nicht gehalten werden, dann bleibt oft nur noch dieser Weg für ein sicheres Einkommen über den Opiumverkauf und den Mohnanbau.
Wir haben jetzt hauptsächlich über die Produzenten gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Konsum von Opium und von Heroin aus in Afghanistan? Ist das ein Problem?
Das ist ein Riesenproblem. Also das Land hat eine stetig wachsende Zahl von Drogenabhängigen. Die UNO, Drogenbekämpfungsbehörde, spricht von 1,5 Millionen Drogenabhängigen in Afghanistan. Es fehlt dabei an Behandlungszentren, an Präventionszentren. Zum Teil wurden jetzt Imame eingebaut in diese Prävention von Drogenabhängigkeit. Die Imame predigen dann in den Freitagspredigten gegen den Missbrauch von Opium und nennen ihn eben unislamisch und so weiter. Einige Drogenabhängige, mit denen ich gesprochen habe, die sagten, sie seien da einfach reingeschlittert. Andere brauchten Opium als Medizin und wurden dann abhängig. Aber für alle war es schwierig, wieder raufzukommen, weil es eben keine Auffangnetze gibt und weil sie oft einfach wieder zurückschlittern in diese alte Abhängigkeit.
Karin Wenger, wenn wir versuchen zusammenzufassen, der Opiumkonsum und auch der Opiumanbau in Afghanistan, das boomt. Wo führt das hin in den nächsten Jahren?
Die Perspektiven sind ganz sicher nicht rosig. Afghanistan wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nach dem Abzug der NATO-Truppen noch unsicherer werden, und größere Unsicherheit bedeutet mehr Opiumproduktion, das bedeutet mehr Abhängigkeit, und es wird die Macht und die Abhängigkeit auch von den Kriegsfürsten und den Taliban, die eben diese Produktion zu einem großen Teil kontrollieren, noch verstärken.